Wenn Kriege enden, bedeutet das nicht immer das Ende des Krieges. Ganz häufig finden sich in Kriegen tödliche Hinterlassenschaften, die noch für Jahre und Jahrzehnte eine Gefahr für die Zivilbevölkerung sind. Das sind Minen, das sind nicht explodierte Sprengsätze, Sprengkörper, die ganz häufig in Kriegsgebieten zu finden sind. In der Ukraine ist mittlerweile knapp ein Viertel des Landes von Minen und nicht explodierter Munition verseucht. Das ist ein Gebiet so groß wie Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen zusammen. Jeden Tag sterben schon heute Menschen, weil sie auf Minen treten oder bei einem Blindgänger detoniert oder sie werden verkrüppelt und verstümmelt.
Wir inspizieren den Wald, damit in Zukunft Holzfäller hierher kommen und Brennholz für die Zivilbevölkerung schneiden können, damit die Menschen ihre Häuser heizen und sich warm halten können. Möglicherweise sind hier Blindgänger gelandet.
Im Krisenmodus, der Podcast aus Krisen- und Kriegsgebieten aller Welt. Mit Journalist Jan Jessen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Im Krisenmodus. Ich bin Jan Jessen, Kriegs- und Krisenreporter für die Funke Mediengruppe. Ihr lest meine Berichte in der WAZ, der NAZ, im Hamburger Abendblatt, der Berliner Morgenpost und natürlich auch auf unseren Online-Portalen. Heute geht es um eine der tödlichsten Hinterlassenschaften des Krieges. Minen, nicht explodierte Munition oder Sprengkörper. Ich habe Minenräumer getroffen, die ihr Leben riskieren, um Straßen, Felder und Dörfer wieder sicherer zu machen, und ein Ingenieur, der Drohnen und ferngesteuerte Maschinen entwickelt, um die Arbeit dieser Minenräumer zu unterstützen. Ich war bei meinem jüngsten Besuch in der Ukraine unter anderem in Liman. Liman ist eine Stadt, eine Region im Nordosten des Landes. Die ist im Herbst 2022 befreit worden. Es waren heftige Kämpfe da. Und wie gesagt, Liman war besetzt von den russischen Streitkräften und ist dann in diesem Herbst 2022 befreit worden. Und ja, es haben, wie gesagt, heftige Gefechte dort getobt. Und bei dieser jüngsten Reise war ich in einem Waldstückchen bei Liman und da sah man auch, oder konnte man zumindest erahnen, was da passiert ist. Also viele Bäume waren einfach schwarz verkohlt. Unter dem Laub sah man eben auch Aschereste. Und in diesem Waldstück war ich unterwegs mit Wladislav Wovchenko und seiner Einheit. Das sind Minenräumer vom staatlichen Rettungsdienst. Und die waren da eben unterwegs, nachdem sie von Zivilistinnen und Zivilisten informiert worden waren darüber, dass in diesem Waldstückchen wohl noch möglicherweise Munition zu finden ist oder Blindgänger und andere Dinge. Und ja, die haben dann eben an diesem Morgen, als wir da waren, in diesem Waldstück gearbeitet. Es war ziemlich kalt an dem Morgen. Die waren dick eingepackt und hatten also nicht nur warme Klamotten an, sondern die rannten auch mit einem Helm und mit Schutzwesten rum, weil das eben noch ein Kampfgebiet ist. Also da wird jetzt in Liman nicht direkt gekämpft, aber man hört eben so im Hintergrund schon das Artilleriefeuer von der nahen Front und das Eingehen und Ausgehen von Geschossen. Das war da ziemlich deutlich zu hören und insofern rannten die da eben auch geschützt rum. Also diese Männer sind dann losgegangen, ganz langsam, Meter für Meter. Jeder von denen hat dann eben diese so Metalldetektoren in der Hand und die machen quäkende Geräusche. Das hört sich irgendwie an, als würde man auf eine Ente treten. Und wenn irgendwie was zu finden ist, und dann muss man sich erstmal, dann knien sie sich erstmal hin, stochern mit so einem Stab im Boden, gucken, ist da irgendwas. Und haben dann auch Spaten dabei, mit denen sie dann gegebenenfalls Munition ausgraben können. Und ja, das ist wirklich ein sehr, sehr zäher Arbeitsvorgang, muss man sagen. Die gehen Meter voran, gucken ganz genau, was da in der Erde ist. Sie gehen auch in einigem Abstand zueinander. Also da wurde uns auch sofort gesagt, als wir hinter dem Ersten her wollten, um ihn zu fotografieren, bei seiner Arbeit wurde uns gesagt, nein, 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 wartet mal, lasst ihn erstmal vorgehen, haltet Abstand. Und das machen sie deswegen, weil sie sagen, naja gut, wenn dann irgendwas explodiert, dann wird nur einer verwundet, dann werden nicht zwei oder drei verwundet, wenn wir in einer dichten Gruppe zusammen wären, würde das ja passieren. Also dann wird einer verwundet und den können wir dann aber gut evakuieren. Deswegen also immer Abstand halten, das fand ich natürlich auch schon irgendwie so eine Überlegung, die ich zwar natürlich irgendwo nachvollziehbar fand, aber auch ein bisschen gruselig.
Тут может бути розірвані снаряди.
Es könnte hier alles liegen. Streumunition, Raketen, nicht explodierte Granaten. Dieses Gebiet war besetzt und es gab hier heftige Kämpfe.
Patrone, таке теж може бути після боїв тут.
Und wie gesagt, also während wir da marschieren und langsam uns vorarbeiten, donnert die Artillerie in der Ferne und die Männer wirkten auch so ein bisschen angespannt, haben auch immer wieder gehört. Was ist das jetzt gerade für ein Bummern, was wir da hören? Ist das jetzt rausgehende Artillerie, also Artillerie, Schüsse, die von unseren Leuten abgefeuert werden, oder sind das reinkommende Geschosse, also die, die von russischer Seite abgeschossen werden? Minenräume ist natürlich eigentlich gefährlich genug, aber hier in dieser Region arbeiten die Minenräume unter Kampfbedingungen.
Ну, також працюємо в умовах бойових дій, може бути все, що завгодно.
Wir arbeiten unter Kampfbedingungen, alles kann passieren. Es kann Blindgänger geben, aber auch direkten Beschuss von russischer Seite.
Також можуть бути обстріли з боку російської сторони. Ось і тому завжди обережно.
Ja, Minen, wie gesagt, in der Ukraine ein Riesenproblem, ein immer größer werdendes Problem. In der Ukraine wird alles eingesetzt, was man sich so vorstellen kann an Munition. Also die Artillerie schießt, es gibt Grad-Raketenwerfer, es gibt Haubitzen, es gibt Mörser, die abgeschossen werden. Es gibt natürlich auch größere Geschosse, beispielsweise das Schlimmste ist eigentlich diese sogenannte Cluster-Munition, Sprengen. Das sind im Grunde genommen Bomben, die, wenn sie kurz bevor sie aufprallen, gehen die auf und verteilen Dutzende oder teilweise Hunderte von kleineren Sprengkörpern, um eben ein größeres Gebiet abzudecken. Also so eine Clusterbombe kann also locker das Gebiet eines Fußballplatzes abdecken. Und wenn da unten eben Infanterie ist, das wird vor allem gegen Infanterieziele eingesetzt, also gegen Soldaten, die da zu Fuß unterwegs sind. Und ganz viele von diesen Sprengkörpern explodieren nicht. Also auch da, das ist ein Riesenproblem. Ja, dann gibt es die ganz klassischen Landminen, die da ausgelegt werden, oder Panzerminen, die da ausgelegt werden, also um Infanterie am Vormarsch zu hindern oder eben auch gepanzerte Fahrzeuge am Vormarsch zu hindern. Ganz häufig haben wir auch gehört, dass die Russen, wenn klar war, es kommen irgendwie ukrainische Kräfte in die Offensive, dass sie dann tatsächlich auch richtig Fallen ausgelegt haben, also beispielsweise sogenannte Sandwich-Minen, also eine Panzermine, die in den Boden eingegraben wird, aber darunter ist dann nochmal eine Landmine. Das heißt, wenn Minenräumer diese Panzermine rausnehmen zum Entschärfen, dann explodiert die Mine, die da drunter liegt. Das ist dann als Falle für die Minenräumer gedacht. Ich habe das auch übrigens im Irak erlebt, als der IS damals vormarschiert ist, 2014 und in den Folgejahren dann eben bekämpft worden ist. Auch da war das so, wenn man in irgendwelche Gebäude reinkam, durfte man sich niemals auf irgendwie ein Sofa setzen, weil da Sprengkörper drin versteckt waren. Die hatten teilweise Sprengkörper in Toilettenspülungen drin. Die hatten Sprengkörper sogar in Bilderrahmen drin, also wo sie die Bilder extra schief aufgehängt haben, weil man irgendwie, der Mensch neigt ja dazu, dann das irgendwie wieder gerade zu machen. Und explodiert dann. Ich habe einmal gesehen, wie sie in einem Suppentopf eine Sprengladung drin hatten. Also wenn man den aufgemacht hätte, ohne zu gucken, dann wäre die Hand eben weg gewesen. Solche Sprengfallen findet man auch in der Ukraine, haben uns die Minenräume erzählt. Also beispielsweise in Dörfern, die befreit werden, wo dann extra Fallen ausgelegt werden für die einrückende ukrainische Infanterie, beziehungsweise dann eben vielleicht auch für Zivilistinnen und Zivilisten. Und mittlerweile ist die Ukraine eines der am stärksten verminten Länder der Welt. Also es gibt noch ein paar andere, die stark vermint sind. Myanmar beispielsweise, Afghanistan, Kambodscha und so weiter. Aber die Ukraine ist mittlerweile auch eines der am stärksten von Minen betroffenen Länder. Und das ist wirklich ein Riesenproblem. Also im Jahr 2023, das sind so die jüngsten Schätzungen gewesen, sind in der Ukraine mehr Menschen getötet worden als in fast allen anderen Ländern dieser Welt, bis auf Myanmar. Und das trifft die Leute eben bei der Landwirtschaft zum Beispiel. Also Landwirte, die bestellen natürlich ihre Felder weiter. Und ganz häufig fahren sie dann eben über Minen und Blindgänger, explodieren und sterben eben dabei. Und ich habe immer wieder mal so ein Dorf besucht, Posapokrovsk, das ist ein kleines Dorf zwischen Cherson und Mykolaiv im Süden des Landes. Und da war es beispielsweise so, dass im vergangenen November 3 Leute gestorben sind. Die haben also versucht, so einen Kanal sauber zu machen, sind dabei auf einen Blindgänger gestoßen, der ist explodiert und 3 Menschen tot und 3 verletzt. Also das passiert immer wieder, das ist quasi Alltag in der Ukraine und natürlich ultra finster. Schätzungen gehen davon aus, dass es Jahrzehnte dauern wird, bis alles geräumt werden kann. Also man, um mal so eine Vorstellung zu haben, es sind also ungefähr 120.000 Quadratkilometer von Minen betroffen, also wo man mutmaßt, dass da Minen sein könnten. Da liegen natürlich nicht überall Minen, aber das sind Gebiete, die Kampfzonen waren, wo also die Möglichkeit besteht, dass da Minen sind, 120.000 Quadratkilometer. Und so ein Trupp wie der von Wladislav und seinen Leuten, der kann am Tag gerade mal 1 Hektar räumen. Und da kann man sich ja ungefähr, also 10.000 Quadratmeter, da kann man sich ungefähr vorstellen, wie lange das dauern wird, bis die Ukraine minenfrei sein wird. Das ist natürlich für die Perspektive, wenn man daran denkt, dass wenn es irgendwann mal zum Friedensschluss kommen sollte, die Menschen natürlich dann zurückkehren werden in ihre zerstörten Dörfer und Städte, ist das natürlich schwierig, gerade wenn es darum geht, Kinder dann da auch für zu sensibilisieren, dass sie eben nicht draußen spielen können oder aufpassen müssen, wenn sie draußen spielen, gerade in den Wäldern oder wenn irgendwie neben der Straße Gras ist. Also das wird eine Herausforderung für die Zukunft werden. Auf der anderen Seite gibt es eben auch Leute, die Menschen wie Wladislav unterstützen in ihrer Arbeit. Wir haben also in Kiew haben wir Alexander Prigotschenko besucht. Das ist ein junger Mann, ein Ingenieur, der eigentlich so eine landwirtschaftliche Firma hatte und da so E-Farming-Geschichten gemacht hat, also sozusagen Softwarelösungen für Landwirte entwickelt hat, damit die mit deren Arbeit erleichtert wird. Und der hat aber am Anfang des Krieges, als das losging, hat er sich wohl gedacht, naja gut, ich muss irgendwas tun, weil er aus seiner landwirtschaftlichen Klientel gehört hat, dass das ein Riesenproblem ist mit diesen Minen. Und ob man da nicht was machen könne. Ganz viele Landwirte sind da übrigens auch sehr pragmatisch in der Ukraine. Auch das habe ich in Posapokrovsk, in diesem Dorf, von dem ich vorhin erzählt habe, gesehen. Da gab es dann eben einen Landwirt, André, der mir gesagt hat, also ich ziehe die ganzen Blindgänger einfach selber aus dem Acker, weil das die Regierung einfach nicht schnell genug ist. Ich muss mein Feld bestellen, also mache ich das selbst. Habe mich auch gefragt, sag mal, André, ist das nicht ein bisschen gefährlich? Ja, sagt er, geht schon. Und hatte da also schon so einen Riesenhaufen an zerstörten Raketenteilen und sonstigen Sachen neben seinem Acker aufgebaut. Bislang ist es gut gegangen, aber das ist natürlich eben nicht immer der Fall. Wie gesagt, also ganz viele Landwirte insbesondere sind in der Ukraine schon gestorben durch Minenexplosionen. Und Alexander, dieser junge Ingenieur, hat seine landwirtschaftliche Expertise genutzt und gleichzeitig sein Ingenieurswissen und hat aus einem Uralt-Traktor, so ein 30 Jahre alter, riesengroßer Traktor, eine riesige ferngesteuerte Minenräumer Maschine gebaut.
Die einzige wirkliche Lösung bestand darin, die Menschen vollständig aus dem Fahrzeug zu entfernen, um absolute Sicherheit zu gewährleisten.
Also dieser Traktor, muss man sich vorstellen, ist so ein Riesenteil, orangefarben, ohne Fahrerkabine, aber mit großen Rädern, sieht sehr spacig aus. Und dieser Traktor fährt autonom über verminte Felder. Also heißt, jemand hat eine Fernsteuerung und steuert den eben, wie man auch beispielsweise diese Luftdrohnen steuert, also mit einer Fernbedienung einfach. Und an dem Traktor vorne dran ist eine riesen Stahlwalze. In der Stahlwalze wiederum sind schwere stählerne Ketten und die rotieren dann, also diese Walze rotiert, während der Traktor dann über das Feld fährt und diese Ketten schlagen auf den Boden. Und wenn da eine Mine ist, explodiert die eben durch den Aufschlag dieser Ketten. Ja, und dann passiert dem Fahrzeug nichts, weil es eben relativ gut geschützt ist.
Der Vorteil von Traktoren ist, dass fast jedes Dorf jemanden hat, der sie warten und reparieren kann. Man muss nicht ein Jahr auf Ersatzteile warten. Ruf einfach deinen Nachbarn an.
Aber Minenräumen, das muss man eben auch sagen, ist teuer. Also so diese normalen Spezialfahrzeuge, die im Ausland hergestellt werden, die kosten locker über $600,000. Die fahren natürlich auch in der Ukraine, aber das ist natürlich auch begrenzt. Also viele Länder haben Minenräumfahrzeuge in die Ukraine geliefert. Auch Deutschland hat bei Minenräumen oder für das Minenräumen einiges investiert. Aber das reicht natürlich nicht. Und wie gesagt, $600,000 für so ein Fahrzeug ist natürlich enorm viel. Alexander hat eine preisgünstigere Alternative entwickelt. Das, was er da gezaubert hat aus diesem Traktor. Das kostet aber immerhin noch $130,000. Und da hat er noch keine Investoren, hat er uns erzählt, und hat jetzt erstmal umgeswitcht, indem er kleinere Maschinen herstellt. Also unter anderem ist das eine ferngesteuerte Kettendrohne. Die hatten wir tatsächlich vor Ort dann in Kiew gesehen, in seiner Werkstatt. Das kann man sich so vorstellen. Das sieht so aus wie so ein, ja, im Prinzip wie so ein Rasenmäher, so ein großer, allerdings als Raupenfahrzeug, also mit Ketten unten drunter. Und vorne dran hat er eben so ein Schneidwerkzeug und damit kann er hohes Gras und Büsche schneiden, damit die Minenräumer sicher arbeiten können.
Soldaten haben uns Bilder geschickt, wie sie mit der Hand durchs hohe Gras gehen, um Minen zu finden. Fast jeder hat es damals noch auf diese Art gemacht. Nur ein Dienst hatte eine extrem teure Maschine, also haben wir eine entwickelt, die viel, viel günstiger ist.
Auch an der Front werden seine Maschinen bereits getestet. Also ich meine, das ist auch wieder so ein Beispiel. Alexander und sein Unternehmen iFarm Pro nennt es sich und die einfach umgeswitcht haben im Krieg, die hingegangen sind und gesagt haben, okay, was gibt es jetzt für Bedarfe, was können wir tun, um unserem Land zu helfen auf der einen Seite, auf der anderen Seite wollen sie natürlich Geld verdienen, das ist ein Unternehmen und haben dann eben Bedarfe identifiziert und sind dann ganz schnell auf eigene Lösungen gekommen. Das ist so ein typisches Merkmal für das, was in der Ukraine passiert, auch ganz viel an Drohnentechnologie, nicht nur Landdrohnentechnologie, Minenräumtechnologie wie in dem Fall, sondern eben auch diese Angriffsdrohnen, die entwickelt wurden, FPV-Drohnen und andere Dinge. Das sind alles im Grunde genommen so kleine Start-ups, wie das Unternehmen von, oder kleine Unternehmen wie das von Alexander, der hat nur 14 Mitarbeitende. Und das ist auch so ein typisches Merkmal. Also irgendwie sind die Ukrainer da sehr, sehr innovativ, sehr pragmatisch und das hat sich für mich eben auch bei diesem Beispiel gezeigt. In Liman hat mir Wladislav dann gezeigt, wie sie vorgehen. Ich habe ja vorhin gesagt, ne, sie gehen da durch, sozusagen in einem großen Abstand, in so einer Art Kette und gehen immer einen Pfad, den sichern sie, gucken also, ist da irgendwas, müssen wir da irgendwie was rausholen. Wenn sie was finden, dann sprengen sie das entweder direkt vor Ort oder sie transportieren es ab. Dafür hat irgendwie übrigens Alexander auch was entwickelt. Alexander hat nämlich so eine fernsteuerbare Landdrohne entwickelt, die im Grunde genommen der sieht aus wie so ein Bollerwagen, ne? Also, ihr kennt ja, ne, von früher, also diese Bollerwagen, wo man Sachen drin transportieren kann. Und so ähnlich sieht diese Drohne auch aus. Die kann man einerseits benutzen für die Evakuierung von verwundeten Soldaten oder dafür Material an die Front zu bringen oder eben auch, wenn das von Minenräumern eingesetzt wird, für den Transport von nicht explodierter Munition. Also, das wäre ganz hilfreich, sagte auch, Wladislav, als ich mit ihm gesprochen habe und ihm gezeigt habe, hier guck mal, das hat hier jemand in Kiew entwickelt, was hältst du davon? Sowohl diese Schneidemaschine, diese Art Rasenmäher, von dem ich gesprochen habe, aber eben auch dieses Gefährt, diesen Art Bollerwagen zum Abtransport von Sachen. Da sagt er, ja super, genau sowas brauchen wir, sowas würde uns unterstützen, sowas würde uns helfen. Und wenn die da durch sind, diese Minenräumer, wenn sie also in diesem Fall durch das Waldstück gegangen sind, dann wird mit Flatterband wird eben der Pfad abgesteckt, also damit man sieht, als Zivilist auch, ja guck, siehst du, also dieses Gebiet ist begehbar, da kann man durchgehen, das haben Minenräumer gecheckt und das Gebiet ist sauber. Und ja, wie gesagt, es wird Jahre, es wird Jahrzehnte dauern, bis das alles geklärt ist, alleine dieses kleine Waldstückchen, in dem wir Wladislav und seine Leute getroffen haben, das wird für die Wochen dauern, bis die diesen Wald geklärt haben, gesichert haben. Und das trifft eben für, wie gesagt, ganz, ganz, ganz viele Gebiete in der Ukraine zu, insbesondere die Gebiete im Norden, Nordosten, im Osten, aber auch unten im Süden, wo die Front entweder drüber gegangen ist oder wo eben noch aktuell gekämpft wird. Ja, und wie gesagt, Wladislav und seine Leute, sehr engagiert, wollen das auch machen. Alexander und andere Erfinderinnen und Erfinder in der Ukraine unterstützen sie dabei. Das wird sicherlich in der Zukunft, wird das noch weiter ausgebaut werden. Noch aktuell müssen Wladislav und seine Leute das Ganze aber händisch machen. Und ja, wie gesagt, freuen sich darauf, mit dem Material von Alexander zusammen in der Perspektive arbeiten zu können. Noch ist Minenräumen für sie Handarbeit und entsprechend gefährlich. Das war im Krisenmodus. Der Podcast wurde produziert von Alexander Baumeister. Er ist Outjournalist für einen Radiosender der Funke Mediengruppe. Wenn euch was gut gefällt oder euch interessiert, wenn ihr noch ein paar Nachfragen habt, könnt ihr uns gerne schreiben an krisenmodus@funkemedien.de. Folgt uns bei Spotify, Apple Podcasts oder YouTube, um keine Folge zu verpassen. Empfehlt uns gerne weiter, wenn ihr uns gerne mögt. Und bleibt sicher, bleibt gesund. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.
Im Krisenmodus, der Podcast aus Krisen- und Kriegsgebieten aller Welt. Mit Journalist Jan Jessen.